Vis-à-vis.
Frau von Rinn, Sie haben ja inzwischen das zweite Start-up in dem Bereich künstliche Intelligenz, KI, gegründet. Dabei kommen Sie ja eigentlich ursprünglich gar nicht aus diesem Bereich. Wie passt das dann schlussendlich zusammen?
Ich sehe den Mehrwert der künstlichen Intelligenz, gerade im Bereich des Gesundheitswesens. Ich habe während meines Studiums meinen Weg in die Gesundheitsbranche gefunden und das hat mich nie wieder losgelassen. Ich hatte tatsächlich sogar mal überlegt, nochmal Medizin zu studieren. Und dann kam die Idee, ich wollte immer Gründerin sein. Für mich gab es keinen anderen Weg außer das Unternehmertum und habe dann angefangen zu schauen, welche Bereiche machen mir denn besonders viel Spaß? Wo geht's denn hin? Und habe dann die Kombination künstliche Intelligenz mit dem Gesundheitswesen sehr schnell für mich entdeckt und bin dann zunächst erst in den Bereich der Veterinärmedizin reingegangen, mit dem ersten Unternehmen. Und jetzt seit Juli letzten Jahres schaue ich eben in den Bereich der Reproduktionsmedizin, wo wir auch hier mit der Künstlichen Intelligenz wahnsinnig viel noch machen können.
Da würde ich direkt mal anknüpfen. Vielleicht können Sie mir mal so ein konkretes Beispiel nennen, wo künstliche Intelligenz bei Ihrem Startup Ovum vorkommt, dass ich mir das einfach mal vorstellen kann.
Also in der Reproduktionsmedizin ist es ja so, dass der Patientin, also meistens sind das ja Paare, die zu uns kommen, der Patientin werden die Eizellen praktisch entnommen und dann gehen ins Labor. Sie werden auf einer Petrischale, wie es immer dann so nett beschrieben wird, befruchtet mit Spermazellen. Und daraus entsteht ein Embryo. Das macht man jetzt aber nicht nur mit einer Eizelle, weil die Wahrscheinlichkeit, dass diese Eizelle das eben nicht schafft und nicht zu einem Embryo wird, ist recht groß. Das heißt, man nimmt viele verschiedene Eizellen. Und dann hat man aber auch eine ganze Reihe von verschiedenen Embryos, die sich daraus entwickeln. Und Künstliche Intelligenz kommt jetzt zum Beispiel hier zum Einsatz, dass wir sagen, wir lassen sogenannte Computer Vision, das heißt im Endeffekt Künstliche Intelligenz, die auf Basis von Bildern Entscheidungen treffen kann, lassen wir über diese Embryos drüber laufen und lassen die Künstliche Intelligenz uns sagen, welcher Embryo hat die höchste Wahrscheinlichkeit, zu einer Schwangerschaft zu führen. Und damit können wir viel besser auswählen, welche Embryo sollte dann gewählt werden, um der Frau praktisch wieder eingesetzt zu werden, um dann hoffentlich zu einer Schwangerschaft zu führen.
Also es klingt so, als würden Sie da viel beispielsweise mit Wahrscheinlichkeit rechnen. Gibt es denn vergleichbare Konzepte hier in Europa oder inwieweit würden Sie sagen, das ist ein einzigartiges Konzept, das Sie sich da ausgedacht haben?
Das Nutzen von Bildern und Videos im Bereich der Künstlichen Intelligenz ist absolut nichts Neues. Das gibt es in vielen verschiedenen Bereichen. Merantix, der Investor, mit dem wir aktuell zusammenarbeiten, baut ja sehr viele Unternehmen im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Und auch da haben wir schon Unternehmen mit im Portfolio, die sich da auf Computer Vision mit verlassen. Das heißt, es ist nicht grundsätzlich neu. Im Bereich des Gesundheitswesens ist es schon noch sehr neu, ja. Es gibt einzelne Anwendungsgebiete, aber so richtig fortgeschritten ist es noch nicht.
Das heißt, was macht Sie dann am Ende anders als andere Unternehmen?
Wir bringen Künstliche Intelligenz in den Bereich der Reproduktionsmedizin. Das ist neu. Und was uns besonders von den existierenden Unternehmen, die vielleicht die ersten Versuche wagen in den Bereich der Künstlichen Intelligenz, in Reproduktionsmedizin, ist die Tatsache, dass wir die Technologie, die wir entwickeln, direkt zum Patienten bringen. Wir möchten eine neu gedachte IVF-Klinik entwickeln. Das heißt, wir entwickeln die Technologie fürs Labor, aber auch für den Arzt, um bessere Entscheidungen treffen zu können. Wir bauen aber auch die ganze Klinik mit dazu, weil wir eben sagen, die Betreuung des Patienten muss auch besser werden.
Jetzt ist es ja so, dass Sie erst seit wenigen Monaten ein offizielles Unternehmen sind. Das heißt, man spricht dann von, das ist ausgegründet. War das ein schwieriger Weg, hier in Deutschland zu gründen?
Ja.
Oh. Das kam schnell, das Jahr. Warum?
Ich glaube, wir haben, also gerade wenn man es vergleicht mit anderen, auch europäischen Ländern, zum Beispiel Italien oder Frankreich, die Prozesse sind um einiges einfacher. Das heißt, man beschließt, morgen ein Unternehmen zu gründen und kann den Tag danach, ist man eigentlich operationsfähig. Man kann anfangen zu arbeiten. Und in Deutschland, wir haben Ende Februar angefangen, die Verträge aufzusetzen mit dem Notar, das haben wir eben auch unterschrieben. Wir haben jetzt erst Anfang April, ist es erst finalisiert worden. Und das ist natürlich Zeit, die einem fehlt, weil in der Zeit ist man nicht unterschriftsfähig. Und das ist natürlich Zeit, die einem geklaut wird.
Wie sind Sie denn überhaupt auf die Idee gekommen, in dem Bereich Reproduktionsmedizin ein Start-up zu gründen? Hatte das persönliche Beweggründe?
Jein. Zweierlei. Ich habe mein vorheriges Unternehmen verlassen, das, was wir davor gebaut haben, im Bereich der Veterinärmedizin, und habe dann angefangen, mit Merantix zusammenzuarbeiten. Und bin im Juli letzten Jahres dann dazugestoßen als sogenannter Founder in Residence. Dann wird einem der Luxus geboten gerade.
Dann müssen Sie noch mal kurz erklären, was ist das denn?
Okay, ein Founder in Residence ist jemand, der zum Beispiel bei Merantix in das Ökosystem reinkommt und gemeinsam mit Merantix Ideen entwickelt und in verschiedene Bereiche reinschaut, um dann hoffentlich ein Unternehmen auszugründen und dann Gründer zu werden. Und habe dann tiefer reingeschaut und bin auf zwei Wegen, deswegen zweierlei, in das Thema der Reproduktionsmedizin gekommen. Ich bin, per Zufall habe ich einen Artikel gelesen, dass Erfolgswahrscheinlichkeiten im Bereich des IVF bei 20-30% heute liegen. Was mich schockiert hat, wissend, dass es eben auch sehr teuer ist. Zeitgleich tatsächlich, ironischerweise, war ich damals das erste Mal bei mir in medizinischer Untersuchung. Ich selber bin Endometriose-Patientin. Das immer schon einen Verdacht gehabt und habe es zu dem Zeitpunkt dann medizinisch abklären lassen. Und da kamen so zwei Faktoren zusammen, gesagt, Mensch, das ist ein Bereich, wo wirklich noch viel gemacht werden muss. Das ist es. Und los geht's.
Und Sie hatten ja eben auch schon angedeutet, bei Ihnen war eigentlich immer klar, ein Unternehmen zu gründen, dass das quasi schon bei Ihnen klare Sache war von vornherein. Liegt das daran, dass Ihre Mutter ja auch Unternehmerin ist, dass Sie da vielleicht von Kindesbeinen an das schon so miterlebt haben und da vielleicht auch familiär geprägt beeinflusst worden sind?
Absolut, 100%. Meine Mutter hat damals mit zwei relativ kleinen Kindern damals noch am Hacken, in Anführungsstrichen, ihr Unternehmen gebaut in der Eventbranche. Und das heißt, ich war von wirklich kleinstem Alter an, war ich in der Frontseat, also wirklich in der ersten Reihe mit dabei, was es heißt, ein Unternehmen zu bauen. Das hat mich inspiriert. Das ist, so bin ich groß geworden. Ich hatte meinen kleinen Schreibtisch neben dem von meiner Mama. Und genau das habe ich übernommen. Und jetzt baue ich mein eigenes Unternehmen.
Ja, jetzt sind Sie wahrscheinlich genau da, was Sie damals schon miterlebt hatten bei Ihrer Mutter. Ich würde gerne mit Ihnen nochmal da genauer auf das Unternehmen schauen. Ihr Startup soll ja künstliche Befruchtung vereinfachen. Das ist ja auch ein Bereich, in dem mit besonders sensiblen Daten gearbeitet wird. Und jetzt gerade in Kombination mit beispielsweise künstlicher Intelligenz. Wie soll das gelingen? Also wie soll da mit diesen sensiblen Daten umgegangen werden?
Daten ist ein sehr interessanter Punkt. Also ich würde gerne tatsächlich nochmal so einen größeren Kreis spannen. Ja, wir ziehen darauf ab, die Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen von Fruchtbarkeitsbehandlung durch Künstliche Intelligenz. Aber wir gehen eben auch stark in den Bereich, wir möchten, dass die Fruchtbarkeitsbehandlung an sich günstiger wird. Das heißt, wir nutzen Technologie.
Ist ja auch ein großer Faktor.
Richtig.
Der Kostenfaktor gerade in dem Bereich schreckt ja auch viele Betroffene in dem Fall ab.
Ganz genau. Viele können sich nicht leisten. Und das darf so nicht sein. Jeder, der eine Familie gründen möchte, muss in der Lage, eine Familie gründen zu können. Das heißt, wir gehen auch stark in den Bereich rein. Einerseits möchten wir die Kosten senken. Wir möchten dazu aber auch Finanzierungsmöglichkeiten anbieten. Das ist Nummer zwei. Und Nummer drei ist tatsächlich, wir möchten reingehen, dass wir erfolgsbasiert die Bepreisung gestalten können. Das heißt, ein Patient muss nur dann auch für die Behandlung zahlen, wenn er erfolgreich war und ein Kind oder dann auch schwanger ist. Zum Thema der Datenverarbeitung und der Datensicherheit ist natürlich ein großes Thema, keine Frage. Dafür ist der Standort Deutschland gar nicht schlecht, weil natürlich die regulatorischen Vorgaben, die wir im deutschen Raum hier haben, sind sehr, sehr hoch. Also auf wenn man jetzt mit anderen Ländern auf globaler Ebene vergleicht, wahrscheinlich mit den höchsten Standards, die man haben kann. Das heißt, unsere Grundlage, wonach wir uns richten müssen, erfüllt auf jeden Fall schon mal das. Ich habe das Glück, einen sehr talentierten Mitarbeiter im Team zu haben, der die technische Leitung übernimmt für das Produkt. Der baut gerade das sogenannte digitale Ökosystem. Das heißt, unser Backbone, unseren Rücken des ganzen Systems. Und da ist die höchste Priorität und das eine der wichtigsten Dinge ist tatsächlich, die Strukturen so jetzt zu etablieren, dass wir den höchsten Sicherheitsstandard erfüllen können.
Jetzt haben Sie gerade angesprochen, einerseits den Kostenfaktor drücken, andererseits da auch Sicherheit bei den Daten zu gewährleisten. Das sind ja auch sehr hochgesteckte Ziele. Wie soll das erreicht werden? Das klingt ja auch so, als bräuchten Sie da eine Menge an finanziellen Mitteln, beispielsweise von Investoren.
Schritt für Schritt. Wir beginnen jetzt in der aktuellen Phase, unsere technische Infrastruktur aufzubauen. Das heißt, wie werden Daten verarbeitet? Wie können wir Daten sammeln? Wie muss die Datensicherheit geschaffen werden? Und dieses System wird im Juli diesen Jahres wird das fertiggestellt werden. Und im Juli diesen Jahres werden wir dieses digitale Ökosystem, werden wir auch in einer Klinik in London, in England, tatsächlich auch bereits das erste Mal testen können. Das heißt, wenn ich über das Ökosystem spreche, spreche ich davon, dass wir eine Patienten-App haben werden, wo Patienten ganz genau sehen können, wann sind meine nächsten Termine, was genau muss ich jetzt machen. Sie bekommen erklärt, wie gebe ich zum Beispiel mir selbst Spritzen. Das heißt, die Patienten-App, dann haben wir aber auch tatsächlich das gesamte Klinik-Management-System. Das heißt, das System, womit die Klinik arbeitet, um Patienten behandeln zu können. Genau, und das System werden wir im Juli dann etablieren können und werden dann, schon richtig angesprochen, werden wir auf Fundraising-Reise gehen und dann weitere Investoren an Bord holen.
Das heißt, da dann Geld einsammeln.
Richtig, da werden wir Geld einsammeln, weil dann der nächste Schritt ist, tatsächlich unsere eigene Praxis zu bauen, weil das System, was wir entwickeln, ist nicht nur tatsächlich auf technischer Seite, sondern muss auch operativ umgesetzt werden und dafür brauchen wir unsere eigene Praxisstruktur. Und mit dem Geld, was wir dann sozusagen hoffentlich im Sommer bis Herbst diesen Jahres einsammeln werden, dann werden wir erste Praxis bauen.
Dafür brauchen Sie ja aber auch wiederum das medizinische Know-how. Das heißt, Sie brauchen ja auch aus dem Bereich entsprechend Personal, Mitarbeiter. Wie soll das gelingen, also gerade auch Mediziner von ihrem Konzept zu überzeugen, was ja wahrscheinlich auch nicht unbedingt einfach ist, gerade wenn man auch da mit Technologie im Hintergrund arbeitet etc.
Ja, der Widerstand, auf den wir stoßen, wird weniger, muss man ganz klar sagen. Natürlich gibt es noch jetzt die alte Riege, in Anführungsstrichen, von Ärzten, die sich noch ein Stück weit gegen technologischen Fortschritt wehren. Aber es kommt eine große, große Gruppe von Ärzten jetzt nach, die vielleicht das Studium gerade beenden oder frisch im Job sind, die sehen, es muss sich was ändern. Wir brauchen digitale Unterstützung. Und das sind genau die Ärzte, mit denen wir zusammenarbeiten wollen, die auch wirklich die Kraft und die Power haben, irgendwie eine neue Generation von dem Gesundheitswesen neu zu gestalten. Und die möchten wir reinholen.
Jetzt lassen Sie uns abschließend, Frau von Rehn, noch mal ein bisschen in die Zukunft gucken, Zukunftsblick wagen. Vielleicht auch mit einem gewissen Wunschdenken. Wo sehen Sie sich denn in 2-3 Jahren mit Ihrem jetzt aktuell noch ganz jungen Unternehmen?
In 2-3 Jahren möchten wir so weit sein, dass wir unsere Praxis in Portugal haben und kleinere Praxen durch Europa. Vermutlich 1-2 in 2-3 Jahren. Das heißt, vielleicht einen in Berlin, vielleicht einen in Paris, sogenannte Satelliten, in denen wir Patienten sehr wohltuend, sehr nah am Patienten betreuen können. Einerseits in der Beratung, andererseits aber auch in der Diagnose und dann der Betreuung, während die ersten Spritzen gegeben werden. Was wir in 2-3 Jahren erreicht haben möchten, sind die ersten Zeichen zu haben, dass wir verbesserte Erfolgswahrscheinlichkeiten haben. Weil, um das zu beweisen, dauert das natürlich ein bisschen. Gerade wenn es auf die Schwangerschaft bezogen ist, dauert das ja ein kleines bisschen. Wir möchten aber auch gezeigt haben, dass wir in der Lage sind, die Kosten massiv zu drücken. Das, was wir angesprochen haben, dass wir IVF-Behandlungen günstiger anbieten können und dass die Finanzierungslösung und eben das erfolgsbasierte, die erfolgsbasierte Bepreisung, auch das tatsächlich beim Patienten ankommt. Wir möchten in 2-3 Jahren viele Patienten haben, die hoffentlich Gutes über uns zu sagen haben.
Frau von Rehn, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich. Vielen Dank.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.